Am ersten Wochentag nach dem Sabbat ging Maria aus Magdala zum Grab. Es war früh am Morgen und noch dunkel. Da sah sie, dass der Stein vor der Grabkammer weggenommen war. Sie lief fort und kam zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus besonders liebte. Denen berichtete sie: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf und kamen zum Grab. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger lief voraus. Er war schneller als Petrus und kam zuerst ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinentücher dort liegen. Aber er betrat die Grabkammer nicht. Als Simon Petrus nachkam, ging er gleich in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden dort liegen und auch das Tuch, mit dem das Gesicht von Jesus verhüllt gewesen war. Das lag aber nicht bei den Leinenbinden. Es war zusammengerollt und lag an einem anderen Platz. Nun ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grab angekommen war. Er sah alles und kam zum Glauben. Sie hatten ja die Heilige Schrift noch nicht verstanden, nach der Jesus von den Toten auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück.
Der Petrus, der war ja gar nicht der Erste am Grab. Der war ja sonst immer der Erste, aber hier war er mal nicht der Erste. Warum war er wohl nicht der Erste am Grab? Ist was? Er ist älter geworden. Seit vorgestern. Nee, Maria Magdalena war zuerst da. Edge. War auch ganz klar, denn die Frauen kümmerten sich damals um das Einbalsamieren der Leichen. Das machten die Männer nicht, weil man damals, wenn man einen Toten anfasst, unrein wurde und nicht zum Gottesdienst in den Tempel durfte. Deswegen ließen die Männer das die Frauen machen. Das heißt, der Ostermorgen fängt für den Petrus an, wie der Karfreitag geendet hat, nicht besonders heldenhaft, und er ist mal wieder nicht da. Er ist gerade nicht da, wo es spannend wird und wo es was zu sehen gäbe. Er ist ja auch gerade sehr mit sich selbst beschäftigt. Wir haben am Karfreitag gehört, wie Petrus an seine Grenzen gekommen war und am Ende erkennen musste, dass er gescheitert ist. Er hat seinen Meister nicht retten können. Er musste hilflos zusehen. Er hat nicht verstanden, dass er Jesus total missverstanden hatte. Sein Bild von sich selbst, sein heldenhaftes, das war komplett zusammengebrochen. Er hat sich quasi selbst verloren. Sein alter Ego war ihm gekreuzigt worden. Und wenn man so in so ein tiefes Loch fällt und nichts tun kann und total ausgeliefert ist dem, was da passiert, da wird man traumatisiert, wenn man nichts mehr selber tun kann, sondern ausgeliefert ist und ja, am Ende auch ein Opfer ist der Umstände und dann nichts ändern kann, dass der geliebte Mensch auch ein Opfer wird. Das war damals Freitagnachmittag. Und dann kam der Samstag. Was hat Petrus da wohl gemacht? Das war Sabbat, klar, da tut man sowieso nicht viel. Aber was würdest du machen, wenn du so traumatisiert wärst am Tag nach diesem Trauma? Wenn dir alles, was du für wichtig und für richtig gehalten hast, an einem einzigen Tag zerbricht, wenn alles, was du auch von dir selbst als positiv gedacht und empfunden hast, verloren geht und zerbricht und du merkst, dass du dir selbst nicht mehr trauen kannst und dir alles genommen ist und alle Möglichkeit zu handeln weg ist. Wenn man traumatisiert ist, dann versteckt man sich irgendwo, da will man allein sein. Vielleicht Selbstmordgedanken, aber auf jeden Fall Selbstanklagen. Ach, hätte ich doch dies und jenes gemacht, hätte ich es nicht doch noch und so. Vielleicht Hass auf sich selbst, auf jeden Fall Hass auf alle anderen. Aber auch immer dieses sich selbst beschuldigen und dann vielleicht irgendwas nehmen, wütend drauf losschlagen, bis irgendwas kaputt ist. Bis keine Kraft mehr da ist, jammern und klagen und schweigen und weinen. Wer holt mich da wieder raus? Wer holt mich aus dieser Situation wieder raus? Das ist also kein Wunder, dass der Petrus nicht der Erste am Grab war. Der war, wenn er noch der alte Petrus gewesen wäre, der immer vorweg war und der Wortführer, der hätte sich vor das Grab gestellt und hätte jeden vertrieben, der dem Grab zu nahe kommt. Aber das war er nicht mehr. Jetzt ist bei ihm alles hoffnungslos und da ist es gut, dass Maria Magdalena kommt und sich kümmert. Das ist immer gut, wenn jemand da ist, um sich kümmert. So ist das mit denen, die Jesus nachfolgen. Wenn einer keine Kraft mehr hat, dann sind noch andere da, die sich kümmern. Wenn dir die Luft ausgeht, sind da noch andere Glaubensgeschwister, die weitermachen können, die dich durchtragen und dir helfen. Die haben dann Kraft für dich mit. Das heißt, selbst der tote Jesus verbindet die Jüngerinnen und Jünger miteinander so sehr, dass sie nicht auseinanderlaufen, sondern beieinander bleiben. Das heißt, das ist noch sehr erstaunlich, was der gestorbene, der hingerichtete Jesus noch für eine Macht für sie hat. Er hält sie zusammen. Wie mag das dem Petrus gegangen sein, als nun Maria kommt und ihm und den anderen erzählt, dass das Grab leer ist? Nicht nur das Grab ist leer, ihr könnt euch vorstellen, der Petrus ist auch leer. Er ist voller Leere und Resignation, Erschöpfung. Und jetzt kommt eine Grabschändung dazu. Sie wissen ja nichts von Auferstehung, sie sehen nur, das Grab ist leer. Jetzt auch noch sowas, jetzt lass mich doch mit sowas noch in Ruhe, muss das denn auch noch sein? So, und Johannes? Das ist der andere Jünger, der Johannes schreibt von sich immer als der andere Jünger. Der Johannes, der ja auch unter dem Kreuz dabei gewesen war, der zugesehen hat, wie Christus gekreuzigt wurde und gestorben ist, der war ja dabei. Dem geht's offensichtlich ganz anders. Der springt auf und rennt los in Richtung Grab, um nachzusehen. Und dann ist da vielleicht noch dieser alte Petrus-Reflex, auch aufzuspringen und dahin zu laufen, wo was los ist. Nur Johannes betont das so merkwürdig, dass Petrus nicht hinterherkommt. Wer so traumatisiert ist, der hat schwere Beine, der hat depressiv schwere Beine, der läuft nicht mehr schnell. Aber er muss wenigstens dahin, wo was jetzt wichtig ist. Johannes traut sich nicht rein. Man kann nicht einfach in ein Grab hineingehen, ohne sich zu verunreinigen und ohne etwas Heiliges zu zerstören. Johannes traut sich nicht rein, vielleicht auch Respekt vor dem Tod, aber dem Petrus, dem ist so sehr alles egal, er sagt, geh mal weg und geht rein und kann dann beschreiben, was er da gefunden hat. Vielleicht kennst du das auch, da gibt es so Zeiten, da bist du völlig fertig. Zu lange, zu viel gearbeitet, zu viel Schlimmes erlebt und dann macht es irgendwann Klick im Gehirn und Gefühle werden abgeschaltet und du funktionierst. Du funktionierst. Du machst genau das, was du immer gemacht hast und es läuft einfach. Du funktionierst einfach, solange bis du keine Kraft mehr hast. So ein Erlebnis hat Petrus hier auch. Er funktioniert noch. Also er läuft hin, er guckt, was los ist, er läuft im Automatikmodus. Dem Petrus wird sicherlich eine ganze Weile so gegangen sein, dass er im Automatikmodus lief. Als der auferstandene Jesus später ihn und die Jünger besucht, die sind ja zusammen und Jesus kommt zu ihnen, da wird nicht berichtet, dass Petrus irgendwas sagt. Obwohl er sonst immer was gesagt hat, hatte immer einen Kommentar. Und es wird auch nicht berichtet, dass Petrus irgendwas getan hätte. Der ist einfach nur noch so da. Obwohl er nun dem lebendigen Jesus wieder gegenübersteht, der ist immer noch so fertig, der ist einfach nur da. Erst ein paar Tage oder vielleicht Wochen später, als er mit den anderen Jüngern wieder in seiner Heimat am See Genezareth ist, in Galiläa, erst da wird berichtet, dass er etwas sagt. Das Erste, was er nach der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu sagt, was berichtet ist, ist: Ich gehe fischen. Alltag, Berufsalltag, da weiß ich, wie das alles funktioniert, das ist ganz normal, das geht einfach. Das ist das, was von Petrus berichtet wird. Dieser eine Satz: Ich gehe fischen. Man nennt das heute Wiedereingliederung in den Arbeitsalltag nach einer Reha. Und dann kommst du so langsam, aber sicher wieder aus dem Automatikmodus heraus. Wir hören jetzt eine zweite Lesung.
Ja, Petrus war nicht der Erste am Grab, aber die Lesung ist aus 1. Petrus zumindest. Kapitel 1, die Verse 3 bis 9, ebenfalls aus der Basisbibelübersetzung. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns neu geboren. Denn er hat uns eine lebendige Hoffnung geschenkt, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Es ist die Hoffnung auf ein unvergängliches Erbe, das rein ist und nie seinen Wert verliert. Das hält Gott im Himmel für euch bereit. Und er bewahrt euch durch seine Macht. Ihr sollt durch den Glauben gerettet werden. Das wird am Ende der Zeit offenbart werden. Darüber könnt ihr euch freuen. Aber es ist trotzdem nötig, dass ihr jetzt noch eine kurze Zeit leidet. Denn ihr werdet auf verschiedene Arten geprüft werden. Dadurch soll sich zeigen, ob euer Glaube echt ist. Denn er ist wertvoller als vergängliches Gold, das im Feuer gereinigt wird. Dafür werdet ihr Lob, Herrlichkeit und Ehre erhalten, wenn Jesus Christus wieder erscheint. Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Deshalb könnt ihr jubeln in unaussprechlicher Freude, die schon von der künftigen Herrlichkeit erfüllt ist. So erreicht ihr das Ziel eures Glaubens, eure endgültige Rettung.
Das hat Petrus etwa 30 Jahre später geschrieben. Das sind ja recht kraftvolle Worte, in denen er die Leser geradezu beschwört, an ihrem Glauben festzuhalten. Da ist Hoffnung drin, da ist Mut drin, da ist Zuversicht darauf, dass Jesus lebt und dass es eine Zukunft gibt. Das klingt so ganz anders als das, was wir gerade von Petrus nach Karfreitag gehört haben. Bei seiner Himmelfahrt hatte Jesus ja die Jünger beauftragt, die Botschaft von ihm in die Welt zu tragen. Da war Petrus dabei, aber da war er eben nur noch einer von den Jüngern und nicht mehr derjenige, der Jesus sagt, was Jesus zu tun hat und immer vorneweg war, sondern er war nur noch einer von ihnen. Sicher, der wurde von den ersten Christen in Jerusalem immer wieder um Rat gefragt. Schließlich hat er ja auch Erfahrung gehabt und kannte Jesus persönlich. In den neuen Gemeinden war er so eine Art Aushängeschild für die Jünger, die mit Jesus zusammen gewesen waren. Der war sicherlich eine wichtige Persönlichkeit, weil er sicherlich auch das Auftreten hatte, nicht wahr, sich durchzusetzen und so. Aber er schrieb kein Evangelium. Er hat nicht eine Menge von Briefen geschrieben. Er hat nicht die christliche Theologie entwickelt, Vermutlich hat er eine Gemeinde gegründet, weiß man nicht genau. Er ist auf jeden Fall nicht mehr derjenige, der vorne weggeht und der Wichtigste sein will und sagt, wie es geht. Er wurde nicht der Leiter der Urgemeinde in Jerusalem. Das machten alles andere. Wenn er vor Karfreitag immer noch der Held sein wollte, nachher wollte er einfach nur noch Jesus nachfolgen und ihm gehorchen. Vorher hat er Jesus gesagt, was Jesus zu tun hat, was er so dachte. Und hinterher hat er die Klappe gehalten und hat auf Jesus gehört und wollte ihm nur noch gehorchen. Dann ging er mit Jesus kurz vor der Himmelfahrt, trafen die sich ja noch am See Genezareth, ne, habe ich gerade erzählt, Petrus wollte fischen gehen. Und als Petrus merkte, dass er Jesus nichts erklären muss von dem, was da passiert ist, als er merkte, dass er jetzt nichts Wichtiges mehr Jesus zu sagen hat und zu erklären hat, da hörte er nur noch Jesus zu. Und in dem Moment, wo Petrus weiß, ich habe hier nichts zu sagen, in dem Moment sagt Jesus, weide meine Schafe, weide meine Lämmer und gibt ihm den Auftrag, du bist der Fels, auf dem ich meine Kirche bauen will. Das ist zwar nicht in der Bibel überliefert, dass Petrus nach Rom kam, aber die Tradition der Christen ist ja so, dass er dort gewesen ist und vielleicht auch die Gemeinde da gegründet hat, wo Paulus dann später den Römerbrief hingeschrieben hat. Da nimmt die Christenheit an, dass Petrus für seinen Glauben in Rom hingerichtet wurde. Was Fakt ist, er hat die Christen gestärkt. Paulus zitiert ihn auch zwischendurch oder erzählt davon, dass er ihn getroffen hat. Er ist durch die ganze Welt gereist und hat die neu gegründeten Gemeinden besucht. Aber er ist eben nicht mehr die Führungsperson der Zwölf geworden. Und doch sagt Jesus zu ihm, auf dich baue ich meine Kirche. Der so gescheitert ist. Der weiß, dass er nichts mehr zu sagen hat. Keine Rechtfertigung, keine Entschuldigung. Jesus sagt, auf dich baue ich meine Kirche. Wie geht das? Zuerst musste Petrus, der Fels, zu Sand zerklopft werden. Und dann konnte er von Jesus zu dem Fels gemacht werden, auf dem Gemeinde gebaut werden kann. Der alte Petrus ist Karfreitag gestorben. Ostern begann so eine Auferstehungsphase, die lange dauerte bis zu diesem Gespräch am See Genezareth mit Jesus. Das war eine lange Zeit. Was ist Petrus für uns? Ist er ein Glaubensheld? Das ist ein komisches Wort jetzt, Held in dem Zusammenhang ist vielleicht nicht so das richtige Wort. Ist er ein Vorbild? Nun, wenn wir Jesus haben, den wir uns als Vorbild nehmen können, sollten wir nicht irgendwelche Menschen als Vorbilder nehmen. Petrus ist für uns ein Beispiel. Das passt. Er ist ein Beispiel. Darum sind die Sätze, die wir gerade gehört haben, auch so authentisch. Petrus weiß, wovon er redet, wenn er von Glauben und Christus und Leiden und Leben redet. Der weiß, wovon er redet, wenn er von Traurigkeit und Anfechtungen spricht. Wir können ihm das glauben, was er da geschrieben hat, weil er das selber erlebt hat. Das ist wie so ein Therapiebericht. Er hat selbst erlebt, dass Traurigkeit und Anfechtung für ihn dazu gedient haben, dass sein Glaube fester wird. Zunächst mal musste Petrus der Fels in einer Steinmühle zermahlen werden, damit Jesus hinterher aus ihm wieder den Felsen macht. Gott sagt in Jesaja, dass die Menschen wie Ton in seinen Händen sind. Aus Petrus, dem Staub, wurde in den Händen Jesu der Ton, aus dem er einen Felsen gemacht hat. Traurigkeit und Anfechtung dienen dazu, unseren Glauben kostbarer zu machen, uns näher an Jesus ranzubringen. Und Petrus ist für uns ein Beispiel dazu, wie das gehen kann, wenn ein Mensch Jesus begegnet. Bei ihm sieht man das Vorher und das Nachher. Man erkennt, welche Kämpfe das auch mit sich bringt und wie lange das dauern kann. an Jesus scheidet sich das alte und das neue Leben. Das kann einem auf der einen Seite ja Angst machen, wenn wir von Jesus-Nachfolge sprechen und das dann bedeutet, das alte Leben und das alte Wesen hinter sich zu lassen, dass das alte Wesen, das alte Ego, das alte Leben regelrecht sterben muss. Es ist schon dramatisch, das klingt gefährlich und bedrohlich. Nun muss es ja nicht immer so dramatisch sein wie bei Petrus. Muss ja nicht immer eine traumatisierende Sache sein. Glücklicherweise geht das bei den meisten Menschen langsamer und nicht so brutal wie bei ihm. Aber schaut doch mal in eurem eigenen Leben, was es da für Ereignisse gibt, für schmerzvolle Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Auch im Zusammenhang mit eurem Glaubensleben, im Zusammenhang mit Gemeindeleben, eine eigene Krankheit vielleicht, der Tod eines lieben Menschen, Auseinandersetzungen und Streit mit Menschen, denen ihr nicht aus dem Weg gehen könnt. Finanzielle Sorgen vielleicht, du kennst dein Leben selbst, guck mal da rein. Das ist ja bei eurem Pastor nicht anders, nicht wahr? Der hat ja auch ständig seine Zweifel. Unser Professor für Pastoraltheologie, Willi Weber, hat gesagt, ihr werdet euren Glauben verlieren, aber dann predigt, bis ihr wieder glaubt. Der wusste ganz genau, wovon er sprach. Und er hat aber auch gesagt, wenn ihr mit Christus seiner Gemeinde dient, dann werdet ihr auch mit Christus an seiner Gemeinde leiden. Ich kann euch das verraten. Es ist nicht überall so nett wie hier bei euch. Das kann schon mal traumatisieren. Und dann lassen sich manche Menschen von Gott trennen. Die, die ganz fromm waren vorher, plötzlich verlieren sie den Glauben und werfen ihn weg, weil sie sagen, ich will so einen Gott, der das zulässt, nicht haben. Glaube ich nicht, dass es den gibt. Und wenn dann manche Christen sich dann auch noch gegenseitig fertig machen, dann kann man nicht so wirklich daran glauben, dass die den Heiligen Geist haben. Ist schwierig. Und dann kann man gut verstehen, dass manche sagen, nee, mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben. Aber wenn du dich dann trotzdem noch an Jesus festmachst, dann bekommt dein Leiden ja auch einen Zweck, sagt Petrus hier. Wenn du an Christus festhältst und trotzdem du durch die Lebenssteinmühle zu Sand zermahlen wirst, dann wirst du fester an Christus bleiben. Das hat einen Zweck. Dann kommst du näher an Gott ran. Dein Glaube an Christus wird dann, weiß ich nicht, fromme Worte, reiner, fester, stabiler. Ihr wisst es selbst. Sucht euch ein Wort aus. Vielleicht lernt man einfach nur, Christus mehr zu vertrauen, wenn man sowas durchgemacht hat. Ich behaupte mal, wenn dich deine Not nicht von Gott getrennt hat, dann ist am Ende dein Glaube fester geworden als vorher. Die Not lässt ja dann nicht nach. Aber wenn wir an Christus bleiben, dann wird die Bindung an Gott stärker. Unser Glaube, der muss eben immer wieder durch die Steinmühlen unseres Lebens und zerbröselt werden, damit Jesus ihn wieder zusammensetzen kann und damit wir zu dem werden, dass wir in Gottes Händen Ton sind, den er formen kann zu dem, was er will. Petrus ist der Fels geworden, auf dem Christus seine Gemeinde bauen will. Das bedeutet aber, Jesus hat uns mit dem Petrus ein Beispiel gegeben, auszuhalten. Obwohl alles komplett anders aussah, auszuhalten und vor allem sich von Jesus wieder einfangen zu lassen. Petrus ist ja nicht zu Jesus hingelaufen. Jesus ist zu ihm gekommen und hat gesagt, wir müssen mal reden. Klar, vorher ist er aus dem Boot ins Wasser gesprungen, um zu Jesus zu kommen, aber Petrus hat nicht mehr die Lösungen gebracht, sondern Jesus hat die Lösungen gebracht. Wir halten an Gott und seinen Verheißungen felsenfest und warten, dass Christus zu uns kommt und er uns wieder festmacht. Da wird Petrus uns zum Beispiel. auch wenn unser Glauben manchmal eben nicht felsenfest, sondern eher Sand ist. Petrus wurde nicht der große Führer der Kirche, selbst wenn die Päpste jetzt auf dem Stuhl Petri sitzen, das ist ja eigentlich eine nette Idee, aber stimmt nicht. Petrus war nicht der große Führer der Kirche. Das hätte dieser ganzen Geschichte widersprochen, so demütig, wie der danach geworden ist. Er hat den Christen und heute uns vorgelebt, was es heißt, Christus zu vertrauen, auch wenn man sich selbst verliert. Der vorlaute Petrus, der hatte mal zu Jesus gesagt, was kriege ich eigentlich dafür, dass ich dir nachfolge? Und da hat Jesus ihm gesagt, Matthäus 19, wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird es hundertfach empfangen. Wir wissen jetzt, das ist kein Versprechen von unendlichem Reichtum gewesen. Die Jünger sind seit ihres Lebens nicht die Reichsten geworden. Aber wer Jesus nachfolgt, der kriegt eine weltweite christliche Gemeinde, eine riesengroße Familie, die Jesus Christus nachfolgt. Geht mal, wenn ihr im Urlaub seid, in irgendwelchen Ländern rund um die Welt, geht doch mal da irgendwo in eine Kirche zum Gottesdienst. Und selbst wenn das ein ganz anderer Gottesdienst ist und eine ganz andere Denomination, grüßt doch mal da, bringt doch mal einen Segensgruß von eurer Heimatgemeinde mit. Und ich wette, ihr werdet einen Segensgruß zurückbekommen. Und dann merkt ihr, das ist auch schon so ein bisschen Familie. Selbst wenn die Kultur da ganz anders ist. Aber ihr werdet merken, oh, wir gehören zusammen. Das ist eine starke Geschichte. Und dann gehört ja noch dazu, dass Jesus verspricht, dass wir das ewige Leben bekommen. Da kommt ja noch diese himmlische Familie dazu. Alle, die zu Jesus Christus gehören, über die Zeiten hinweg, nicht nur die, die heute leben, sondern die schon immer da waren, die zu Jesus Christus gehören, die gehören ja zu unserer Himmelsfamilie in der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, wenn wir hier sterben, dann kommen wir nach Hause. Jesus hat uns ja schon eine Wohnung vorbereitet, hat er selbst gesagt. Also wir kriegen ein großes Geschenk, eine riesengroße Familie, die schon da ist. Also wir sehen in Petrus nicht nur, wie es ist, wenn man sein alter Ego verliert und es zerbrochen wird und quasi das ganze Ego stirbt und man traumatisiert wird, sondern wir sehen auch, wie das geht, wieder aufzuerstehen zu einer neuen Glaubensqualität. Wenn man vorher der felsenfeste Christ war und dann zu Sand zermahlen wurde und Jesus kommt und einen wieder zusammensetzt. Und dann wird man neu. Das können wir bei Petrus sehen. Und wir können nachvollziehen, dass Glaube reift. Das braucht eben aber Zeit. Ostern ist Jesus auferstanden und wir haben durch seinen Tod die Befreiung von unserer Sünde bekommen. Und er ist auferstanden, damit wir eine Zukunft in der Herrlichkeit Gottes haben. Und zwar völlig egal. Diese Zukunft gehört dir. Völlig egal, ob dein Glaube felsenfest ist oder Sand. Christus nimmt dich mit in seine Herrlichkeit. Amen.